In der letzten Folge habe ich dir einige sehr spannende Updates rund ums Thema Google Ads mitgegeben und heute gibt es die Fortsetzung. Also, was wirst du in dieser Folge mitnehmen? Du wirst mitnehmen, es gibt immer mehr KI-Funktionen innerhalb von Google Ads. Ich zeige dir gleich was zur PMax-Kampagne. Generell gebe ich dir so ein paar Infos mit zum Thema, wie verändert überhaupt die KI vermutlich in den nächsten Jahren auch das Suchverhalten. Eine Geburtsstrategie wird abgeschafft, betrifft allerdings nur das Display-Netzwerk. Etwas zur Demand-Gen-Kampagne habe ich noch und zum Thema Tracking. Also, lass uns loslegen. Ja, draußen sind es sonnige 8 Grad und hier drin in meinem Büro sind es tatsächlich laut Thermometer gerade 26,5 Grad. Das liegt daran, dass wir ein sehr, sehr schönes Büro mit bodentiefen Fenstern haben, direkt am Wasser und die Sonne hier vom Vormittag an immer schon schön reinscheint. Was halt wunderschön ist, einfach von der Aussicht und von der Helligkeit her, ist natürlich dann, wenn wirklich die Sonne scheint und es wärmer wird, manchmal gar nicht so einfach, aber ich gehe davon aus, ich kann mich jetzt für die Folge auch voll konzentrieren. Starten wir mal los mit ein paar Infos zum Thema KI und wie KI auch tatsächlich das Suchverhalten verändern kann. Und da gebe ich tatsächlich mal ein kurzes Shoutout zu meinem Kollegen Markus Hövener, denn da habe ich tatsächlich auch hier diese Links gefunden von Blue Fusion. Auch er macht einen sehr interessanten Podcast, geht noch ein bisschen mehr in die Makroebene. Jedenfalls habe ich dort ein paar Links auch noch mal bekommen, die ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar auf Search Engine Land. Ich verlinke das natürlich für dich auch alles wieder innerhalb der Beschreibung zur Folge. Da wurde in den USA untersucht, wie quasi in den verschiedenen Generationen eine Suchmaschine namens Google verwendet wird und eben auch schon Tools wie Perplexity, ChatGPT und andere KI-Tools. Und ja, es ist jetzt nicht überraschend, aber es hat sich tatsächlich dann gezeigt, dass die eher Jüngeren sehr viel mehr mit KI arbeiten als die älteren Nutzer. Das ist jetzt, wie gesagt, sicherlich nicht total überraschend, ist aber dennoch interessant, wenn man das wirklich mal mit den konkreten Zahlen sieht, wie sich gerade bei den jüngeren Menschen, also 18 bis 26 Jahre alt, eben schon sehr, sehr stark dieses veränderte Verhalten, was wir quasi, also ich nehme jetzt mich einfach mal mit rein mit Anfang 40, was wir ja in den letzten 20 Jahren wirklich so gelernt haben, dass man einfach, wenn man auf Google nach etwas sucht, das auch wirklich findet, was man sucht. Natürlich nutze ich für viele Sachen inzwischen sehr, sehr gerne, vor allem ChatGPT, auch manchmal für Suchen oder für bestimmte Erklärungen, gerade wenn es so komplexere Fragestellungen sind. Aber Google ist natürlich immer noch tatsächlich so das Hauptaugenmerk. Ja, aber sag du mir gerne mal auch in den Kommentaren oder über LinkedIn, wie du aktuell diese verschiedenen Tools verwendest, wie du es siehst mit dem Thema, ja, wird Google als Suchmaschine in den nächsten 10 Jahren ersetzt werden? Wird sich das alles auf ChatGPT, Search und Co. verlagern? Sag mir gerne dazu mal auch deine Meinung. Das würde mich extrem interessieren. Und natürlich, wie ich ja auch in den letzten Monaten immer wieder sage, ist Google selbst auch sehr aktiv, was das ganze Thema Integration von KI auch in der Google-Suche angeht und natürlich auch in anderen Tools. Ja, Google Gemini ist ja quasi das Pendant zu ChatGPT. Und Google hat jetzt auch in der Google-Suche ein entsprechendes KI-Tool vorgestellt, ne? Und zwar nennt sich das der AI-Mode. Ja? Und du kannst dann sehen, dass in diesem AI-Mode quasi verschiedene Dinge zusammengefasst werden, ne, und dir eben auch das Ganze so beantwortet wird und aus den verschiedensten Quellen zusammengesucht wird. Das geht so ein bisschen in Richtung des Tools Perplexity, vielleicht kennst du das, ne? Also in die Richtung geht es so ein bisschen und das wird sicherlich noch viel, viel mehr von Google auch forciert werden. Das Spannende dabei ist, und das sind dann eben auch noch die weiteren Links, die ich hier mitgebracht habe, das Spannende ist eben auch, wie sich das unter anderem in den Produktanzeigen, also Google Shopping, zeigen wird, ne? Weil gerade Produkte, die ja miteinander verglichen werden können, weil es ja diverse Eigenschaften gibt von Gewicht, Größe, gerade bei Smartphones, ne? Dann Akkulaufzeit, Akkukapazität, Größe des Bildschirms, Darstellung, also die Qualität des Displays, die Auflösung der Kamera und so weiter und so weiter. Und das kann man natürlich mit KI, wenn die Daten korrekt sind, auch extrem gut miteinander vergleichen. Ich weiß noch, was für ein Riesenaufwand das für viele Preisvergleichsportale war, die wir auch als Kunden in den letzten 20 Jahren betreut haben, immer diese Daten auch wirklich korrekt zu bekommen und auch dann wirklich strukturiert zu erfassen in einer Datenbank, damit man das dann später wirklich auch dem Nutzer als Vergleich anbieten kann. Das ist bis heute, glaube ich, noch mit diesen Produktdaten ein extrem großes Thema. Ja, da kann natürlich die KI, wie gesagt, Qualität der Quelle oder der Quelldaten ist natürlich da immer vorausgesetzt, aber da kann die KI natürlich massiv helfen. Ja, und das scheint Google jetzt eben auch zu machen, dass wir beispielsweise hier einen entsprechenden Produktvergleich dann auf Google finden, wo er das iPhone 15 mit dem iPhone 15 Pro vergleicht, ja, dann hier oben eine kurze Beschreibung gibt, auch natürlich KI generiert, und da unten kommen dann die ganzen verschiedenen, ja, Vergleiche, ne? Was ist das Design, was ist die Kamera, was sind da für Unterschiede, die Softwareunterschiede, Display, Performance, Batterie, also Akku und so weiter. Ne? Und dann kannst du da natürlich einfach sehr, sehr tief reingehen. Der große Nebeneffekt ist natürlich für das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung, ja, sicherlich auch das ganze Thema bezahlte Anzeigen. Da wird man sich vermutlich auch mit bezahlten Anzeigen in diesen Produktvergleichen und auch in diesen AI-Zusammenfassungen wird man sich positionieren können. Aber die große Frage ist ja, wie stark kannibalisiert quasi das die eigentlichen Webseiten, ja, die ja im Prinzip diese Daten auch zur Verfügung stellen. Denn wenn ich auf Google schon die zusammengefassten Daten bekomme, dann brauche ich ja nicht unbedingt auf die einzelnen Quellen nochmal gehen. Ne? Also so wie wir jetzt auf Google nach etwas suchen, klicken uns dann durch die verschiedenen Ergebnisse durch, damit wir dann dort die Informationen bekommen, die wir suchen. Ja, so ist das natürlich mit den KI-Zusammenfassungen oftmals schon so, dass wir das einfach auf der Seite von Google dann beantwortet bekommen und gar nicht mehr die Notwendigkeit haben, diese externe Webseite zu besuchen. Und das ist natürlich durchaus eine Herausforderung für alle Webseitenbetreiber. Ja, dann ist eben die Frage, ne, wenn die Daten zusammengefasst werden und der Nutzer eigentlich schon alle Informationen auf der Google-Suchergebnisseite findet, dann braucht er ja nicht mehr die einzelnen Webseiten besuchen, und insofern ist das durchaus eine berechtigte Frage, wie das mit dem Thema der Suchmaschinenoptimierung dann weitergeht in den nächsten Jahren. Ja, irgendwoher müssen diese ganzen Tools ja die Daten bekommen. Klar, aber auch aus sehr verlässlichen Quellen. Das ist immer natürlich das Wichtigste, dass diese Daten, die geholt werden, auch verlässlich sind und dass die auch stimmen. Und das wird noch sehr spannend werden, wie das ganze Thema der SEO eben weitergeht. Wie gesagt, bei Google Ads, was ja unser Schwerpunkt ist, da wird es Platzierungen geben, da wird man sich sicherlich dann auch entsprechend reinbuchen können, sodass man ein passendes Angebot zu dem Thema dann auch machen kann. Aber auch das könnte natürlich das gesamte Modell von Google Ads nochmal komplett verändern, ne? Weil die Art und Weise, man wird ja nicht mehr auf Keywords in der Form einbuchen, sondern man wird vielleicht auf Themen einbuchen, auf Interessensgebiete etc. Aber das werden wir sehen. Die nächsten Jahre werden da definitiv spannend. Ja, auch diesen Link packe ich dir natürlich in die Beschreibung rein. Da gibt es dann entsprechend eben auch so ein paar Diskussionsthemen dazu. Wenn du Lust hast, kannst du da natürlich dann auch daran teilnehmen. Und dann springen wir zum nächsten Thema. Und da würde ich dir gerne mal zeigen, was ich gestern tatsächlich erst entdeckt habe. Und zwar, wenn man in einer PMAX-Kampagne ist und eine neue Asset-Gruppe anlegen möchte. So, Asset-Gruppe, und dann lege ich hier eine neue an. Dann bekomme ich hier unten schon die Möglichkeit, Assets mit Google AI zu generieren. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel die Startseite vom Master of Search bewerben, ich kann natürlich auch diverse Unterseiten verwenden für ganz konkrete Themengebiete und Produkte, dann versucht Google mir schon entsprechende ja, Vorschläge mitzugeben. Ne? Also welche Produkte möchten Sie bewerben? Internetmarketing, Suchmaschinenoptimierung, Schulungen, Pay-per-Click-Marketing, ja, passt erstmal. Was macht Ihre Produkte oder Dienstleistungen besonders? Ne? Das kann man dann eben auch durchlesen und dann nochmal anpassen. Und dann findet er sogar auch noch Social-Media-Links. Ne? Also nicht nur die Webseite, sondern auch Facebook, Instagram, LinkedIn. Und könnte dann sagen, okay, dann bitte doch jetzt mal Assets erstellen. Und dann beginnt er quasi sowohl mit der Erstellung von Texten als auch mit der Erstellung von Bildern. So, und dann haben wir hier, ne, Überschriften. Da hat er jetzt erstmal nur 2 von möglichen 15 ausgefüllt. Das sollte ich als Mensch dann vielleicht doch nochmal ergänzen. Dann lange Anzeigentitel hat er hier eben voll ausgefüllt. Muss man auch gucken, ob das passt. Ne? Das ist hier ein bisschen generisch, finde ich jetzt auch nicht so schön formuliert. Google Ads Support für alle technischen Fragen und Herausforderungen. Ja, ist jetzt nicht so mega spannend. Muss man natürlich dann einfach durchgucken. Ja, aber ich kann eben weitere Texte generieren, ich kann Bilder generieren, ich kann hier das Bild auch beschreiben, was er mir dann erstellen soll. Kann also zum Beispiel sagen, Eine Frau sitzt vor einem PC, auf dem Bildschirm ist Google Ads zu sehen. Die Frau ist verzweifelt. Ja, und jetzt lassen wir mal das Bild generieren und dann gucken wir mal, was da rauskommt. In dem Fall kommt nichts heraus, weil er sagt, alle Bilder wurden herausgefiltert, da sie Personen, Kinder oder Gesichter enthielten. Okay, also wir dürfen keine Personen oder Bilder machen. Also sagen wir, auf einem PC, beziehungsweise PC mit Google Ads haben wir ja schon. Ich schreibe jetzt mal, in einem großen Schulungsraum sind 10 verschiedene Monitore zu sehen. Auf allen ist die Google Ads Oberfläche zu erkennen. Mal sehen, was er jetzt daraus macht. Wenn ihr schon mal KI-Bilder generiert habt, gerade über ChatGPT, also da ist ja dieses DALL-E angebunden, dann sind die ja meistens nicht besonders gut. Gerade wenn dann irgendwie Texte mit ins Bild kommen, ne, dann sind die Texte meistens nicht erkennbar oder sind fehlerhaft. Insofern mal gucken, was die Google-KI dann jetzt hier erstellt, was wir natürlich dann auch schönerweise direkt für die Kampagnen ja verwenden dürfen. Jetzt hat er uns hier welche erstellt und auf den ersten Blick, ja, finde ich das gar nicht so schlecht. Gut, das, was auf dem Monitor zu sehen ist, hat natürlich jetzt überhaupt nichts mit Google Ads zu tun, aber es geht zumindest in die Richtung. Komisch, dass es dann hier hinten irgendwie so extrem viele Monitore gibt. Aber gut, aller Anfang ist ja nicht immer schon perfekt. Ne? Auch das hier, hier sind da Monitore einfach nur in so einen Raum gestellt. Aber man muss das sicherlich noch ein bisschen schöner auch prompten, wie man ja so schön sagt. Also je konkreter ich hier dann auch dieses gewünschte Art von Bildern beschreibe, desto besser wird er mir das wahrscheinlich generieren. Da kannst du auch einfach ChatGPT darum bitten, dass er für dich einen Prompt schreiben soll, damit Google Ads über die KI entsprechende Bilder generiert. Und dann, ne, je genauer du das beschreibst, desto besser können die Bilder dann auch werden. Ja, aber du kannst das eben jetzt anwenden für Texte, für Bilder. Videos sollen auch in Kürze kommen, ja, dass du KI-generierte Videos hast. Die, die jetzt automatisch generiert werden, sind ja im Prinzip nur so eine Art Diashow aus deinen ganzen Bildern, die du mit hinterlegst. Aber es gibt ja auch da schon richtig gute KI-Tools, wo du richtig gute Videos auch erstellen kannst. Und so in die Art, denke ich, wird das dann auch bei Google gehen. Und das kann natürlich auch nochmal massiven Schub bringen, dass jeder, der eine PMax-Kampagne hat oder dann auch YouTube-Kampagne, Demand-Gen-Kampagne, wirklich auch richtig gute Videos mit nutzen kann. Also da bin ich echt gespannt drauf, wenn dieses Videotool dann noch kommt. Ja, apropos Demand-Gen, das passt gerade ganz gut, deswegen ziehe ich den Punkt mal vor, was ich euch sagen wollte. Also, die Demand-Gen-Kampagne ist im Prinzip ja eine Art reichweitenstarke Display-Kampagne, die von Google immer so als Art Social-Media-Kampagne auch beworben wird. Das ist also nochmal anders als eine Performance-Max-Kampagne, die ja schon relativ stark auf Conversions optimieren soll. So ist die Demand-Gen-Kampagne eher etwas weiter oben in dem potenziellen Kauftrichter von unseren Kunden angedacht. Also nicht die Leute, die schon aktiv nach einem Produkt oder einer Dienstleistung suchen und die auch kaufen wollen, sondern die ja vielleicht noch gar nicht wissen, dass es diese Dienstleistung, dieses Produkt gibt, sondern dass man erstmal Aufmerksamkeit und Reichweite generieren will. Und anscheinend ist diese Demand-Gen-Kampagne als Kampagnentyp sehr beliebt gerade, dass eben Google-Ansprechpartner, wo ja meistens Agenturen dahinter stehen, diese Demand-Gen-Kampagne für wirklich ganz, ganz viele Kunden vorschlägt. Und wir können euch nur aus unserer Erfahrung bisher sagen, dass wir keinen Kunden haben, wo eine Demand-Gen-Kampagne bisher sehr gut funktioniert hat. Selbst mit den Best Practices, also eine große Kundenliste von eben Bestandskunden, die in den letzten Jahren bei diesem Werbetreibenden gekauft haben. Ja, selbst damit hat die Kampagne noch nicht funktioniert und hat aber einige tausend Euro gekostet. Also, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr wirklich mit einer Art Branding-Budget rangehen. Also nicht vor dem Hintergrund, ihr wollt damit auch direkt Umsatz machen, sondern da geht es wirklich um Reichweite, um Bekanntheit. Und ja, daraus wird dann auch mal Umsatz, aber das ist nicht der Fokus der Kampagne, zumindest Stand jetzt. Aber auch da ist Google sehr aktiv dran, diese Demand-Gen-Kampagne eben besser zu machen und wirklich die Performance, also die Leistung zu verbessern. Und du kannst zum Beispiel jetzt eben nicht nur mehr Werbemittel und verschiedene Werbemittel nehmen, sondern du kannst auch mehr steuern, wo deine Anzeigen ausgeliefert werden sollen, also wirklich die einzelnen Kanäle. Kann ja sein, dass du weißt, deine Zielgruppe ist eben sehr stark bei YouTube unterwegs oder sehr stark im Discover-Feed auf den Handys oder eben auch in Gmail, also Google Mail-Umfeld oder im allgemeinen Google Display-Netzwerk und du kannst all diese Kanäle abwählen. Du kannst sicherlich dann auch das auswerten, also in welchen Kanälen funktioniert eben deine Werbung wie gut und wo funktioniert sie vielleicht nicht gut. und kannst das dann entsprechend auch in die nicht gut funktionierenden Kanälen dann unterbinden, ne? Dass du sagst, okay, Google, da bitte jetzt nicht mehr Geld ausgeben. Genau, das kurz zur Demand-Gen. Wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr diesen Vorschlag bekommt, gerade wenn ihr ein relativ kleines Konto habt, also klein bedeutet ein Budget bis 3.000 Euro im Monat, ja, da macht das meistens keinen Sinn. Da sind die Kampagnen als zielgerichtete Suchkampagnen, wenn ihr habt Shopping-Kampagnen, vielleicht noch eine Performance-Max-Kampagne, das sind die zielgerichtetsten Kampagnen, die ihr haben könnt, damit ihr mit einem überschaubaren Budget eben wirklich auch direkt Conversions, also Umsätze bekommen könnt. Dann ein Update zu der Geburtsstrategie CPV maximieren, also Cost per View maximieren. Falls das für dich interessant ist, ja, das betrifft zum Beispiel YouTube-Kampagnen, kann auch Display-Kampagnen betreffen, das wird es so in der Form nicht mehr geben, aber, und das ist sicherlich für viele Werbetreibende auch viel besser, du kannst den CPV dann mit einem Limit versehen. Also das kennst du ja auch, wenn du Klicks maximieren nimmst, dann kannst du ja auch da sagen, du möchtest ein maximales CPC-Limit angeben. Das bedeutet, Google darf für dich nicht höher bieten als dieses Limit. Und damit kannst du dann auch eine gewisse Kostenbegrenzung vornehmen. Na, insofern total sinnvoll. Wie gesagt, CPV maximieren, nicht wundern, falls du das irgendwie nicht mehr findest, sondern du kannst jetzt eben den CPV tatsächlich eben als Maximalwert definieren. Achso, eben bei der KI hatte ich tatsächlich vergessen, ist aber nicht weiter schlimm. Aber es gibt eben hier einige Creative Updates und es gibt hier einem Hilfeartikel von Google auch noch ein paar Erklärungen, wie man am besten Bilder zum Beispiel generieren kann. Auch das verlinke ich dir natürlich dann eben unter dieser Folge. Das aber nur noch mal als Ergänzung. Ja, dann kommen wir noch zu Tracking-Updates. Einmal gibt es sogenannte Codeless Conversions. Das hat Google schon mal vor, ich glaube ein bisschen länger als vor einem Jahr schon mal eingeführt, dass man in den Conversion-Bereich geht im Google Ads-Konto und dass man seine Webseite eingegeben hat und Google geprüft hat, ob er das auch so jetzt schon messen kann. Meistens auf Basis eines bereits implementierten Conversion Codes, ne? Also einfach des Google Tags. Anscheinend nutzt das auch Microsoft Clarity schon in der Form. Ich kann dir nicht genau sagen, wie das technisch funktioniert. Da sind bei uns Jörg und Algis dann die besseren Ansprechpartner. Aber Google will jetzt dieses Codeless Event quasi mit hinzufügen. Das heißt, du musst nicht immer zwingend einen Code, was natürlich auch ein großes Datenschutzthema ist, hinzufügen, sondern wenn Google die Möglichkeit hat, deine Webseite entsprechend zu erfassen, dann kannst du eben sagen, okay, ich möchte einen bestimmten Seitenaufruf oder ein Formular, also ein abgesendetes Formular, möchte ich erfassen. Gibst dann, ne, beispielsweise die URL ein, die dann sagt, okay, da hat jetzt jemand ein Kontaktformular bei dir abgesendet. Und ja, wenn das dann aus der technischen Sicht funktioniert, dann kannst du halt Conversions erfassen, ohne einen direkten Conversion Code zu implementieren. Das kann für viele Werbetreibende natürlich echt auch ein kleiner Gamechanger sein, weil man vielleicht technisch bisher nicht in der Lage war, diesen Code einzubinden, sei es jetzt aus rechtlicher Sicht oder auch aus der technischen Sicht. Da bin ich sehr gespannt. Das scheint jetzt aktuell noch nicht überall ausgerollt zu sein, ne? Aber es gibt tatsächlich hier, und das verlinke ich dir natürlich auch, auf LinkedIn einen entsprechenden Post, wo das auch genau vorgestellt wird, wie man das hier macht. Ja, du gehst ins Google Ads Interface, dann sagst du, du möchtest eben eine bestimmte Conversion definieren und hast dann hier die Auswahl Create a Codeless Event. Ja, und das finde ich persönlich extrem spannend. Ne? Also da bin ich sehr gespannt, wann das ausgerollt wird. Ich habe es bisher noch nicht gesehen und wann das entsprechend dann auch verfügbar ist und wie das funktioniert. Vor allem interessiert mich dann auch wirklich, wie das technisch funktioniert. Ja, also ohne, dass dort ein Conversion Code von Google auf der Seite ist, ne, dass er das dann auch entsprechend zuordnen können soll, bin ich sehr gespannt. Dann das letzte Update. Jörg und ich haben ja vor über 20 Jahren bei der Firma Zanox angefangen. Heute heißt die Firma Awin. Das größte Affiliate-Marketing-Netzwerk, was es so in Europa gibt. Und da gab es in den Jahren so um 2010 herum das sogenannte Fingerprint-Tracking. Das war etwas, was auch aus Datenschutzgründen tatsächlich recht umstritten war und wo auch die Werbetreibenden wirklich entscheiden mussten, ob sie das einsetzen wollen oder nicht. Aber letztendlich ist das Fingerprint-Tracking ein Moment, wo ein digitaler Fingerabdruck genommen wird, in dem Moment, wo du zum Beispiel auf eine Anzeige klickst, egal ob das jetzt Google ist oder eine Affiliate-Werbung. Und in dem Moment wird sowieso immer von deinem Gerät mit dem jeweiligen Webserver werden Daten ausgetauscht. Zum Beispiel, welches Gerät ist das, mit dem du jetzt gerade auf die Webseite zugreifst? Welche Bildschirmauflösung hat es? Ne? Einfach damit auch du zum Beispiel, wenn du auf spiegel.de gehst, mit dem Handy eine andere Version, eine andere Darstellung siehst als auf dem Desktop-PC. Und da werden eben noch viele, viele andere Informationen ausgetauscht. Also nicht nur welches Gerät, mit welcher Auflösung, mit welchem Betriebssystem, mit welchem Browser, in welcher Browserversion, sondern natürlich auch noch einige andere Dinge, IP-Adresse, Standort und so weiter. Und das wird dann quasi als Fingerabdruck genommen. Wenn dann eine Conversion durchgeführt wird, dann kann eben nochmal dieser Fingerabdruck genommen werden. Also auch da tauschen wieder dein Gerät und der Webserver dann diese Informationen aus. Und in der Regel bleibt dieser Fingerabdruck dann der gleiche, denn du hast ja das gleiche Gerät, du hast das gleiche Display, du hast den gleichen Browser in der gleichen Browserversion mit der gleichen IP-Adresse und so weiter. Und wenn diese beiden Fingerabdrücke dann übereinstimmen, dann kann eben auch das Conversion-Tracking funktionieren, indem das zugeordnet wird. Und eigentlich hat Google 2019 dieses sogenannte Fingerprint-Tracking beendet, also hat das quasi abgeschafft. Weil natürlich das viel auch eben mit Datenschutz zu tun hat. Und jetzt hat Google angekündigt, dass sie tatsächlich das wieder einführen. Auch da bin ich gespannt, wie das in den nächsten Monaten sich entwickeln wird, ob das auch nach Europa kommt oder ob das eben nur in USA und anderen Ländern der Fall sein wird. Aber ja, natürlich braucht Google und alle Online-Marketing-Kanäle brauchen möglichst viele Daten, damit auch die Geburtsstrategien gut funktionieren können. Und da ist das Fingerprint-Tracking durchaus eine Möglichkeit, wie man das dann auch erreichen kann. So, jetzt habt ihr alleine mit dem heutigen Update viele, viele Infos bekommen und mit der Folge von davor, wenn du sie nicht gehört hast, auf jeden Fall auch reinhören, war es tatsächlich in diesem Monat sehr, sehr, sehr viele Updates. Das ist nicht jeden Monat so, gab auch schon Monate, da habe ich eine 2-3-Minuten-Folge gemacht. Dieses Mal war es deutlich mehr. Ich hoffe, dass da das ein oder andere Spannende für dich dabei war. Und freue mich, wenn du unseren Podcast oder unseren YouTube-Kanal abonnierst und wir uns dann demnächst wieder hören. Bis dahin, ciao.